Werte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer im Kopf und in der Welt. In dem Semester haben wir schon so einiges mittlerweile gehört. Die letzten Vorträge waren eher ein bisschen historisch orientiert. Heute werden wir sehr aktuell. Aber bevor ich was zu heute sage, noch was Grundsätzliches. Ich stelle mich Ihnen vor, mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Wir sind, glaube ich, in der 17. Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sollten Sie sich interessieren dafür, was vorher geschah, was wir bisher hatten, dann gehen Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz, dort zu den Studiengängen Kommunikationsdesign, und dann werden Sie einen Link finden, eine Seite finden, auf der stehen annähernd 200 Vorträge mittlerweile aus den letzten 10 Jahren, die Sie anhören können, die Sie runterladen können, zum privaten Gebrauch mitnehmen in den Urlaub, ins Auto, in die Eisenbahn, wo auch immer, und sich anhören können. Nun gut. Das war der Werbeblock. Nun wird's ernst. Wir haben heute Abend zu Gast Frau Prof. Dr. Nicole Rosenberger. Sie kommt aus Winterthur zu uns, lehrt dort an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und leitet dort stellvertretend oder ist stellvertretende Leiterin des Instituts für angewandte Medienwissenschaften. Und als Professorin hat sie sich schwerpunktmäßig der Organisationskommunikation gewidmet. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, der sie zu ihrem heutigen Thema führt. Sie wird nämlich anschauen für Sie und mit uns, was für ein Abenteuer es ist, sich in sozialen Netzwerken zu bewegen. Wie kommt man dazu, sich mit so etwas zu beschäftigen? Man studiert. Und eine alte These bestätigt sich mal wieder: jemand, der was Ordentliches studiert, nämlich der Geisteswissenschaft, der kann überall sich äußern. Also jemand, der Germanistik gemacht hat und Publizistik, der kann dann letztendlich sich über viele Felder der Kommunikation hermachen und darüber etwas erzählen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Prof. Dr. Rosenberger.
Vielen Dank, Herr Professor Friedrich, und herzlich willkommen. Ich freue mich, hier in Konstanz zu sein. Die Anreise war gar nicht mal so weit aus Winterthur. Ja, die großen Abenteurer, die wir kennen, Odysseus, Simplicissimus, Robinson Crusoe oder Harry Potter, aus der Literatur kennen wir sie, die haben eigentlich drei Dinge gemeinsam. Und ich würde mal die These aufstellen: Abenteurer haben immer diese drei Dinge gemeinsam, sonst sind sie keine Abenteurer. Erstens verlassen sie ihre gewohnte Umgebung. Sie brechen auf und schauen, was passiert. Dabei haben sie unterschiedliche Proben zu bestehen und sie gehen dabei unterwegs verschiedene neue Beziehungen ein und machen dabei eine Entwicklung durch. Ob sie diese Abenteuer erfolgreich bestehen oder ob sie scheitern, ist grundsätzlich offen. Denn ein Abenteuer ist immer ein Wagnis. Wir werden uns heute Abend jetzt nicht mit diesen spannenden literarischen Figuren auseinandersetzen, obwohl ich vielleicht auch etwas dazu sagen könnte als Germanistin. Nein, wir schauen uns an, was Social Media für Organisationen, und mit Organisationen meine ich Unternehmen genauso wie NGOs oder Verwaltungen oder politische Parteien, was auch immer, also wie Organisationen mit Social Media umgehen und vor allem inwiefern, das ist meine These, es sich eben um ein Abenteuer handelt. Ein Abenteuer, und das möchte ich jetzt Ihnen eben heute Abend zeigen, ein Abenteuer, das Organisationen nicht unbedingt freiwillig eingehen, weil die Welt um sie hat sich verändert. Sie müssen die gewohnte Umgebung verlassen, das möchte ich eingangs zeigen. Dann möchte ich zeigen, welche Proben es zu bestehen gibt für Organisationen, exemplarisch. Ich möchte zeigen, welche Möglichkeiten Social Media bieten für Organisationen, neue Beziehungen einzugehen und wie das, und das ist mir ganz wichtig, es letztlich Organisationen und insbesondere die Organisationskommunikation verändert. Das erwartet Sie also jetzt heute Abend. Beginnen wir zuerst mit dem Verlassen der gewohnten Umgebung. Ich möchte zuerst ganz kurz aufzeigen, welche Aufgabe Organisationskommunikation schon seit sehr langer Zeit hat. Also ein bisschen Historie machen wir jetzt hier auch. Wir schauen dann und ich möchte zeigen, wie sich die Bedingungen, unter denen eben Organisationen bislang kommuniziert haben, verändert hat. Also, Funktion von Kommunikationsmanagement, und wenn ich von Kommunikationsmanagement spreche, dann meine ich, etwas plakativ gesagt, die Organisationen, die dazu autorisiert sind, im Namen der Organisation zu kommunizieren. Also nicht alles, was in einer Organisation gesprochen wird, wird unter Organisationskommunikation befasst und ist Teil des Kommunikationsmanagements, sondern es sind quasi die bezahlten, autorisierten Kommunikatoren einer Organisation. Und die haben eben die Aufgabe, das ist ganz wichtig, zu beobachten, eben inwiefern ihre Organisation, für die sie eben arbeiten, inwiefern die in der Öffentlichkeit, in verschiedenen Öffentlichkeiten thematisiert werden, inwiefern sie bewertet werden, inwiefern und wie sie bei den verschiedenen Bezugsgruppen, wir könnten auch sagen Stakeholdern, wahrgenommen werden. Die öffentliche Beobachtung von Organisationen ist für Organisationen sehr wichtig, denn letztlich wird dadurch der Handlungsspielraum einer Organisation beeinflusst. Kommunikationsmanagement hat also die Aufgabe, die Beziehungen um sie herum und vor allem die Thematisierungen der Organisation in der Öffentlichkeit zu beobachten und gegebenenfalls mit zu beeinflussen. Und damit kann man sagen, Ziel des Kommunikationsmanagements ist es eben, Handlungsspielraum, strategischen Handlungsspielraum für die Organisation zu schaffen. Ja, wie soll das eine Organisation tun? Wir haben am Institut für angewandte Medienwissenschaften dieses Modell entwickelt, das eben zeigt, wie Organisationskommunikation dazu beitragen kann, Handlungsspielraum für die Organisation zu sichern. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus, ist es aber am Schluss gar nicht so. Weil Handlungsspielraum sichern heißt, dass eine Organisation akzeptiert sein muss auf dem Markt und in der Gesellschaft. Und das und in der Gesellschaft ist je länger, je wichtiger geworden. Nun, diese Akzeptanz können Organisationen schaffen, indem sie zum einen klar positioniert sind, das heißt, man muss wissen, wofür eine Organisation steht, und indem einer Organisation Vertrauen entgegengebracht wird. Wie kann Positionierung und Vertrauen geschaffen werden? Wir haben hier rechts die sogenannte Kommunikationsarena. Hier geht es eben darum, dass Organisationskommunikation in der Organisation drin versucht, die Wahrnehmung, das heißt die Images, die Sie hier rechts sehen, die Fremdbilder von der Organisation im Sinne der Organisation zu beeinflussen. Diese Fremdbilder, diese Images sollten, wenn möglich, eine hohe Übereinstimmung haben, die da vorkommen. Investoren haben eine etwas andere Sicht auf eine Organisation als Kunden, Kundinnen, als Mitarbeitende, Mitarbeitende. Grundsätzlich sollte, wenn eine Organisation klar positioniert ist, sollte so zentrale Merkmale und Identitätselemente der Organisation sollten eigentlich sich in diesen verschiedenen Images spiegeln. Nun, wie gelingt das? Grundsätzlich versucht eben eine Organisation über Kommunikation diese Images zu beeinflussen. Jetzt wird aber nicht nur über Kommunikation, wird ihre Wahrnehmung von Organisationen beeinflusst. Ebenso wichtig ist, wenn Sie beispielsweise ein Produkt kaufen einer bestimmten Organisation, prägt das Ihre Wahrnehmung der Organisation sehr viel stärker als die Kampagne, die gerade im Fernsehen läuft. Wenn Sie Kontakt mit Mitarbeitenden haben, beispielsweise beim Kundenservice, prägt das Ihre Wahrnehmung der Organisation sehr viel stärker als jede quasi institutionalisierte Organisationskommunikation. Und zugleich tauscht man sich eben in der Kommunikationsarena über diese verschiedenen Erfahrungen aus. Wir haben diese Beeinflusser von Image und Reputation in diesem Modell hier im Konzept der Identität gefasst. Wenn wir von Organisationsidentität sprechen, und ich werde heute ab und zu davon sprechen, dann meine ich damit das Leistungsangebot, also die Produkte einer Organisation, das Verhalten der einzelnen Mitarbeitenden, also die einzelnen Individuen, die in einer Organisation eben arbeiten, die sind gerade für die sozialen Netzwerke, werden die sehr relevant, die Symbolik, mit der eine Organisation eben auftritt, und dann die Organisationskommunikation, die klassische Kommunikation, sprich Medienarbeit, sprich Webseite, sprich Geschäftsbericht, was auch immer. Nun, diese Identität sollte sich letztlich, das ist Ziel, in diesen Images spiegeln. Organisationen möchten von ihren Bezugsgruppen so wahrgenommen werden, wie sie sich selber sehen. Diese Identität kommt zustande aus der, könnte man sagen, handlungsorientierten Umsetzung der definierten Unternehmenspolitik, das heißt des Zwecks, wofür eine Organisation geschaffen ist, der Werte, denen sich eine Organisation verpflichtet fühlt, und vor allem auch der Strategie, die sich eine Organisation jeweils gibt. Kommunikation hat jetzt eben in diesem Modell die Aufgabe, einerseits strategische Ziele der Organisation zu unterstützen, also beispielsweise zu schauen, dass, wenn neue Märkte erschlossen werden sollen, dass die Produkte überhaupt bekannt sind in diesen Märkten beispielsweise. Indem sie das tut, indem sie dann eben kommuniziert, Kampagnen schaltet, was auch immer, bildet sie zugleich die Identität der Organisation mit aus. Zugleich hat sie aber die Aufgabe, die Identität der Organisation, in klassischen Image-Kommunikation nennt man das auch, nach außen zu tragen, aber auch nach innen zu vermitteln. Und sie hat drittens, und das ist auch, da werde ich auch nochmals darauf zurückkommen, je länger, je mehr und gerade mit Social Media viel wichtiger geworden, die Aufgabe, eben diese Thematisierung, diese Images in der Kommunikationsarena zu beobachten, zu monitoren, sagen wir auf Neudeutsch, und Beobachtungen in die Organisation zurückzuspielen. Man könnte also sagen, eine Organisation ist gut, klar positioniert und genießt Vertrauen, wenn A, erstens, die Images möglichst deckungsgleich mit dem Selbstbild der Identität der Organisation ist. Und zweitens, Stichwort Vertrauen, wenn das, was die Organisation kommuniziert, verspricht, also die definierte, kommunizierte Identität, was eine Organisation sagt, was ihr wichtig ist, wonach sie sich richtet, wenn sie das effektiv auch einhält. Stichwort dann Glaubwürdigkeit, komme ich auch später noch zurück. Also verlassen wir jetzt dieses Modell und schauen weiter an, inwiefern sich die Welt verändert hat über Social Media. Bis Mitte der 80er Jahre hat man eben diese Aufgabe von Organisationskommunikation, die Organisation zu positionieren und Vertrauen zu schaffen, hat man so die Idee gehabt eines ganz einfachen Stimulus-Response-Modells. Das heißt, der Kommunikator, sprich der Kommunikationschef der Organisation, der Pressesprecher, wer auch immer, die Organisation, die hat ihre Botschaften: wir sind die Größten, wir sind zuverlässig, unsere Produkte haben Top-Qualität. Sie kommunizieren das an die Rezipienten und prägen damit deren Image. Also man ging eigentlich, und das funktionierte nicht immer, aber doch relativ gut, von einem ganz einfachen Reiz-Reaktionsschema aus. Man musste sich, muss man auch heute noch, Zum Teil kann man den Rezipienten direkt erreichen, die Mitarbeitenden mit der Mitarbeiterzeitung. Zum Teil brauchte man Mittler, die Investoren beispielsweise über die Analysten zu erreichen oder eben über Medien eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Dann, ab Mitte der 90er Jahre, setzte sich in der Kommunikation die Überzeugung durch, dass eben diese eindimensionale, diese Einwegkommunikation nicht mehr ausreicht, um vor allem Vertrauen zu schaffen. Und man hat sich dann nach dem zweiseitigen Interaktionsmodell quasi ausgerichtet, sprich Feedback-Möglichkeiten mit eingebaut, Stichwort Stakeholder, Dialog, Stakeholder-Kommunikation kam in den 90er Jahren, war sehr aktuell, ist immer noch übrigens sehr aktuell. Live-Kommunikation hat wieder zugenommen, also man hat Events gemacht, Mitarbeiterveranstaltungen, um eben Rede und Antwort zu stehen, um eben Dialog mit den einzelnen Bezugsgruppen führen zu können. Oder auch in der Online-Kommunikation der Web 1.0-Welt hat man dann eben geschaut, dass es Kontaktmöglichkeiten, Feedbackmöglichkeiten ging. Es ging aber immer darum, dass die Organisation mit einzelnen Empfängern einen Dialog führt. Ja, und mit Web 2.0, da sind wir jetzt eben im Hier und Jetzt, genug des Exkurses, im Web 2.0 hat sich diese Welt jetzt eben nochmals verändert, indem diese Dialoge zwischen Organisation und einzelnen Empfängern eben nicht mehr die einzigen Dialoge sind, in denen die Organisation thematisiert wird, sondern dass eben diese unterschiedlichen Empfänger miteinander kommunizieren und vor allem, dass jeder Einzelne von den Rezipientinnen und Rezipienten jederzeit eine große Öffentlichkeit erreichen kann über eben soziale Medien. Das führt dazu, dass eben die Massenmedien teilweise von ihrer Gatekeeper-Funktion ein bisschen etwas verloren haben. Sie sind nicht mehr die einzelnen Redakteure, die einzelnen Journalistinnen und Journalisten, die entscheiden, ob etwas an die Öffentlichkeit kommt oder nicht, sondern letztlich sind wir alle, haben es in der Hand, wenn wir uns zu irgendetwas äußern möchten, das sofort an ein Massenpublikum zu publizieren. Also der User, der Rezipient ist eben zugleich Produzent geworden und das ist doch eine kleinere Revolution. Das führt eben zu einer Individualisierung der Massenkommunikation und vor allem zu einer Fragmentierung der Öffentlichkeit. Es gibt eben nicht mehr nur die großen Leitmedien, die die Themen setzen, die in der Öffentlichkeit vorhanden werden, sondern eben ganz viele kleine Öffentlichkeiten. Dass das eine Herausforderung ist, das sehen die Kommunikationsverantwortlichen von Organisationen sehr klar. Ich habe Ihnen hier ein Chart des European Communication Monitor mitgebracht. Das ist die größte weltweit durchgeführte Online-Befragung von Kommunikationsverantwortlichen in 40 europäischen Ländern. Die wird jedes Jahr gemacht. Zu verschiedenen Themen werden diese Kommunikationsverantwortlichen befragt. Jedes Jahr wird gefragt, inwiefern oder welche Hauptherausforderung die Kommunikationsverantwortlichen sehen für die nächsten paar Jahre, also mittelfristig, was sie sehen. Und seit Jahren sind immer die gleichen vier Themen eben zu oberst. Und zwar zuerst einmal die Verbindung von Unternehmens- oder Organisationsstrategie und Kommunikationsstrategie, also die Herausforderung mit Kommunikation einen möglichst messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Dann Vertrauen bilden und Vertrauen erhalten. Dann mit der Geschwindigkeit von Information und vor allem der Informationsfülle irgendwie umzugehen. Und das Bewältigen der digitalen Evolution steht hier, nicht Revolution, und vor allem des Social Web. Diese vier Punkte kommen seit Jahren immer, sind immer die Top 4. Die Reihenfolge ist jeweils etwas eine andere. Spannend ist, dass sich diese vier Punkte eben auch gegenseitig mit beeinflussen. Das Bewältigen der digitalen Evolution und vor allem des Social Web hat natürlich sehr viel mit der Informationsgeschwindigkeit und der Informationsfülle zu tun. Social Web hat das extrem massiv mit beeinflusst, das werden wir dann an einem Beispiel eben auch sehen. Zugleich aber, Entschuldigung, jetzt bin ich da zu rasch, zugleich hat aber das Social Web eben einen sehr direkten Einfluss auf die Herausforderung, Vertrauen zu erhalten oder eben auch neu zu schaffen. Weil einerseits natürlich mit diesen sozialen Medien sehr rasch Vertrauen zerstört werden kann, in dem eben komme ich auch noch dazu, sogenannte Netzhetze ist der schönere Ausdruck als das englische Wort Shitstorm, sehr rasch eben Vertrauen zerstören können. Handherum bieten soziale Netzwerke aber eben gerade auch das Potenzial, Nähe zu einer Organisation, die eigentlich ein abstraktes Gebilde irgendwo ist, herzustellen und damit eben auch Vertrauen zu schaffen. Es hat also beides, es hat quasi Risiken und Chancen. Und das alles soll dazu dienen, eben auch dass Kommunikation einen Beitrag eben zum Unternehmenserfolg leistet. So, also, die Welt hat sich verändert. Jetzt, in dieser Welt, eben in dieser veränderten Welt, die von Kommunikationsverantwortlichen überhaupt noch nicht unbedingt als steuerbar oder quasi handelbar beurteilt wird, sind eben jetzt ganz unterschiedliche Proben zu bestehen. Neuartige Proben, und ich möchte Ihnen zwei Proben exemplarisch vorstellen, eine erfolgreich bewältigte Probe und eine nicht erfolgreich bewältigte Social Media Probe, nenne ich es jetzt mal. Die erste Probe beginnen wir mit der erfolgreich bewältigten Social Media Probe für eine Organisation. Vapiano, ich weiß nicht, wer von Ihnen dort schon gegessen hat, das ist eine relativ junge, aber doch erfolgreiche, weltweit aktive Restaurantkette, die primär frisch zubereitete italienische Speisen anbietet. Sie sind bereits auf 5 Kontinenten mit 150 Restaurants, quasi sind die im Markt. Vor gut einem Jahr hat ein Gast bei einem Besuch in einem Vapiano-Restaurant in Süddeutschland eine Raupe in seinem Salat gefunden, den er bestellt hat. Und er hat das mit dem Smartphone gefilmt und auf die Facebook-Seite von Vapiano gestellt. Ich möchte Ihnen dieses kurze...
Sollen wir es mit rein tun, so die Karte?
So. Dazu gab es einen Post zu diesem Film. Bei Vapiano war es eigentlich immer recht nett, hat dieser Gast geschrieben, bis gestern. Leider fehlt mir für Salat bei euch in nächster Zeit erstmal die Motivation. So, und das war auf der Facebook-Seite von Vapiano gepostet. Innerhalb von 24 Stunden, und das finde ich wirklich überraschend, wurde dieser Film quasi und dieses Post 40.000 Mal geliked innerhalb 24 Stunden und 14.000 Mal geteilt, das heißt weiter verbreitet. So. Was hat jetzt Vapiano gemacht? Probe Raupe im Salat. Innerhalb weniger Stunden schaltete Vapiano folgenden Text auf. Ich lese ihn vor, weil ich weiß, dass Sie ihn nicht lesen können. Liebe Vapiano-Fans, heute hat ein Fan bei uns ein Smartphone-Video gepostet. Es wird schon mal suggeriert, dass wir es da mit einem gutgesinnten Gast zu tun haben, mit einem Fan. In den Hauptrollen ein Salat und eine Raupe. Man könnte dies als Beleg für die Frische unserer Salate sehen. Wir nehmen dies aber im Gegenteil sehr, sehr ernst. So etwas darf bei uns nicht passieren. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch und darum wollen wir diesen Vorfall klären. Derzeit versuchen wir, mit dem Gast in Kontakt zu kommen, um zu klären, wo genau und zu welcher Zeit das Video aufgenommen wurde. Und natürlich, um uns zu entschuldigen. Alle unsere Systeme zielen darauf ab, dass unsere Speisen nicht nur frisch und lecker, sondern auch absolut tadellos sind. Liebe Grüße, euer Vapiano-Team. Wir sehen schon mal, das ist eine ganz andere Sprache, als sie normalerweise in Medienmitteilungen beispielsweise benutzt wird oder auf Webseiten. Wir sehen hier aber auch, wie ganz direkt gesagt wird, wir nehmen diese Kritik ernst, es ist eine Raupe irgendwo in einem der 150 Restaurants, das ist keine Bagatelle offensichtlich, sondern wir sagen, wir nehmen das ernst, wir gehen dem nach und vor allem, es wird zugleich auch die Positionierungsbotschaft, nämlich Frische und Qualität eben vermitteln. Und spannend ist, dass es dann zu einer Pro-Raupe-im-Salat-Bewegung gekommen ist. Der gefürchtete Shitstorm blieb eben aus, stattdessen bekam dann dieser Facebook-User, der eben dieses Filmchen da gedreht hatte, bekam dann Kritik, beispielsweise hätte es Raupe lieber retten sollen, anstatt im Essig liegen zu lassen. So, also ich würde sagen, an sich hätte das durchaus Potenzial gehabt, zu einem etwas größeren Netzhetze zu kommen, ist aber nicht wahrscheinlich, das ist meine These, weil eben sehr rasch und insbesondere auch ehrlich und transparent reagiert worden ist. Ich komme noch darauf. Schauen wir uns jetzt dass die zweite nicht so erfolgreich bestandene Probe an. Und zwar, wahrscheinlich kennen das Beispiel einige von Ihnen, es geht um den Weltkonzern Nestle und ein Produkt von Nestle ist KitKat. 2010 startete Greenpeace in 30 Ländern weltweit, muss ich das vorstellen, eine Kampagne gegen eben Nestle und insbesondere gegen KitKat, weil so der Vorwurf, dieses KitKat mit Palmöl produziert wird aus nicht zertifiziertem Anbau und deshalb eben der Lebensraum von Orang-Utans bedroht wird. Ich erspare Ihnen das Video, weil es ist wirklich, also ich finde es ja, ein bisschen grusig, sagt in der Schweiz. Also man sieht da, wie ein Büroangestellter Pause macht, in ein KitKat beißt und eben dann läuft ihm Blut aus dem Mund, weil er eben nicht in einen Schokoriegel beißt, sondern in einen Affenfinger. Das müssen wir nicht sehen, ich glaube meine Beschreibung reicht, damit Sie sich das vorstellen können. Spannend ist, dass Greenpeace vorher schon direkt auf Nestle zugegangen ist, mehrmals, und gesagt hat, dass an sich für die Produktion dieses Schokoriegels eben solches Palmöl verwendet wird und dass das eben nicht zertifizierte Lieferanten seien und dass Nestle doch etwas dagegen tun soll. Nestle hat das eben nicht gemacht, hat das ignoriert. Greenpeace stellte, wie gesagt, in 30 Ländern auf alle Sprachen, die man sich vorstellen kann, dieses Video ins Netz. Und Nestle, und das war eigentlich der Fehler, Nestle reagierte mit rechtlichen Schritten, ging mit rechtlichen Schritten gegen Greenpeace vor und hat erreicht, dass Greenpeace das Video vom Netz nehmen musste. Zensur, hat man dann gesagt, das ist Zensur. Zusätzlich hat Nestle auf der Fanseite von KitKat alle kritischen Kommentare gelöscht. Nochmals Zensur, kommt auch nicht gut an in dieser neuen Welt. Und sie hatten, das ist eigentlich ein kapitaler Fehler, dann irgendwann die Fanseite von KitKat, die 700.000 Fans hatte, ganz gelöscht, vom Netz genommen, um nicht noch mehr Kritik löschen zu müssen. Das heißt, sie haben eigentlich das Potenzial oder die Möglichkeit, 700.000 mehr oder weniger begeisterte Leute von diesem Schokoriegel direkt zu erreichen, auch mit Botschaften, sich von einem Tag auf den anderen nehmen lassen. Effekt dieser Zensur war natürlich, dass das Interesse an diesem Video noch sehr viel größer gewesen ist und dass der Film sich natürlich über Blogs und andere Kanäle rasant weiterverbreitet hat. Nestle hat gelernt aus diesem Debakel und hat seit 2012, also seit 2 Jahre nach dieser Krise, 15 Personen angestellt, die in der Konzernzentrale nichts anderes tun, und das ist das Bild eben, nichts anderes tun, als Posts und Tweets über das Unternehmen und die verschiedenen Marken, und wenn Sie Nestle kennen, dann wissen Sie, wie viele Marken das sind, zu monitoren, auf alle möglichen Sprachen. Das heißt, die machen nichts anderes, als diese sozialen Netzwerke daraufhin zu überwachen, ob Kritik geäußert wird oder eben nicht. Und Ziel ist es eben, Viva Piano in Zukunft eben ganz rasch und vor allem adäquat auf die solche Kritik zu reagieren. Also Sie sehen, das Überwachen der Kommunikationsarena ist heute eben eine fast gleich wichtige Aufgabe geworden, wie quasi das Unternehmen mit den quasi Positionierungsbotschaften nach außen zu vermitteln. Also das zeigt Ihnen, was sich auch verändert hat in den Kommunikationsabteilungen. Ja, wie können wir diese Proben vielleicht so ein bisschen jetzt, was ist das Fazit, das Learning aus diesen beiden exemplarisch herausgegriffenen Proben? Man kann sagen, Organisationen, die eben eine potenzielle Netzhetze, wie beispielsweise Vapiano, verhindert haben oder eben eine Netzhetze unbeschadet überstanden haben, zeigt sich, dass die eigentlich diese Regeln eben befolgen. Das heißt, präventiv, das was Nestle eben macht, sie betreiben permanentes Monitoring der eigenen Plattformen, die sie eben betreiben, der Auftritte in den sozialen Netzwerken und vor allem von relevanten Meinungsplattformen und Bewertungsportalen. Das ist eine Herkulesaufgabe eigentlich und ein Albtraum für die Kommunikationsabteilungen, muss man sagen. Dann präventiv eben bestehende Bindungen über soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebook oder LinkedIn gezielt stärken. Diese 700.000 Fans, die KitKat eigentlich hatte, da sind Bindungen da und es geht eigentlich darum, solche Bindungen eben aufzubauen, damit man einen gewissen Vertrauensvorschuss bei dieser Fangemeinde dann eben hätte, falls es zu einer Kritik käme. Dann, wenn eine Kritik eben da schon im Raum ist, dann geht es darum, und das hat Vapiano wirklich sehr vorbildlich gemacht, sehr rasch zu reagieren. Man sagt heute innerhalb 24 Stunden. Das ist, wenn Sie, da hat sich massiv viel verändert in der Kommunikationslandschaft. Es geht darum, sachlich zu reagieren. Also Vapiano hat gesagt, wir klären ab, in welchem Restaurant ist das passiert. Also hat nicht gesagt, das kann nicht sein, unsere Salate sind frisch. Sondern hat gesagt, ja, wir gehen dem nach, wir schauen, was da los ist. Grundsätzlich Verständnis für das Anliegen oder die Kritik zeigen. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht in unserem Sinn, das nehmen wir sehr ernst, das wollen wir wissen, was da los ist. Und sehr ehrlich und auch transparent zu kommunizieren. Also ich denke mir, das sind Strategien, die eben helfen, solche Proben erfolgreich zu bestehen. So, jetzt möchte ich aber zum dritten Punkt des Abenteuers Social Media kommen. Wir haben die veränderte Kommunikationswelt gesehen, das Herausgehen aus der Komfortzone könnte man es auch nennen. Wir haben zwar exemplarisch diese Proben uns angeschaut, was es eben bedeutet, dass heute jeder Mann und jede Frau permanent Öffentlichkeit herstellen kann. Und ich möchte jetzt zeigen, wie Social Media, über Social Media Organisationen neue Beziehungen, nicht Kunden, die schon KitKat kaufen und das gerne mögen und ihren Freunden weiterempfehlen, die deshalb die Seite auch liken, sondern eben Gruppen, die bisher eigentlich wenig bis nichts mit der Organisation zu tun gehabt haben, wie mit denen Beziehungen geknüpft werden können. Und dabei, und das ist auch eine These, und ich hoffe, ich kann Sie im Laufe des heutigen Abends davon überzeugen, über Community Communication verändert sich letztlich auch die Organisationsidentität. Schauen wir uns das näher an. Was ist überhaupt eine Community? So im alltäglichen Sprachgebrauch wird häufig Social Media und Community als Synonym verwendet. Und das ist an sich nicht ganz richtig. Soziale Netzwerke, Facebook ist ein soziales Netzwerk, Xing ist ein soziales Netzwerk. Und dort schließen sich dann eben Leute zusammen, bei denen schon irgendeine Beziehung besteht. Also eben, man vernetzt sich mit Leuten, die man schon kennt und dann mit Leuten, die eben Leute kennen, die man kennt. So. Also eigentlich ist man immer noch irgendwie in seiner Welt. Eine Community ist nicht, baut nicht auf solchen Beziehungen auf, sondern eine Community entsteht über ein geteiltes Interesse, ein Interesse an einem bestimmten Thema, nicht an einem Schokoriegel, sondern an einem Thema, an einem Anliegen. Eine Community kann eine Gruppe auf Facebook sein, kann eine Gruppe auf Xing sein, aber nicht das ganze Netzwerk. Communities sind eben, um ein geteiltes Interesse, und das ist ganz wichtig, organisierte, anhaltende Interaktion. Eine Community muss immer wieder neu quasi sich bestätigen. Und in dieser Interaktion der Community-Mitglieder werden spezifische Regeln der Interaktion auch ausgeprägt. Communities haben Eigenschaften oder Merkmale, die sie von Organisationen, ich komme darauf, klar unterscheiden. Communities sind grundsätzlich offen für jeden Mann, jede Frau. Das heißt, es geht um individuelle Zugehörigkeiten. Wir haben es mit einzelnen Mitgliedern, mit Menschen zu tun, nicht mit irgendeiner Organisation. Und weil jeder, jede in einer solchen Community teilhaben kann, hat eine Community das Problem, könnte man sagen, der Kontingenz. Das heißt, sie steht letztlich jedem offen und damit ist sie auch wieder keine Community, weil wenn alle über irgendetwas kommunizieren, dann bildet sich kein geteiltes Interesse heraus. Das heißt, sie muss letztlich eben, um quasi ein Wir-Gefühl zu schaffen in der Community und um klar zu sagen, wer gehört zur Community und wer nicht, muss sie eben Gemeinsamkeiten identifizieren. Es können Themen sein, das sind Werte. Anschlussfähig an die Community ist nicht das einzelne Individuum, sondern sein Beitrag zu diesem Interesse, zu diesem Thema, um das sich eine Community bildet. Organisationen aber, und wir beschäftigen uns ja mit dem Abenteuer von Organisationen und Social Media. Organisationen, also Unternehmen, Verwaltungen, Non-Profit-Organisationen, die funktionieren ganz anders. Die sind auf die Erfüllung eines Zwecks hin gegründet worden und funktionieren darauf hin. Das heißt, die sind zielgerichtet. Die haben kein Kontingenzproblem, nicht jeder kann in dieser Organisation mitmachen, sondern die haben eigentlich ein Unsicherheitsproblem. Das heißt, die müssen eben festlegen, wie wollen wir unseren Zweck erreichen und wie stellen wir sicher, dass wir diesen Zweck erreichen. Machen sie mit unternehmenspolitischen Vorgaben. Das heißt, sie fällen Entscheidungen und schaffen Strukturen, die dauerhaft und komplex sind, um eben ihren Zweck zu erreichen. Die Zugehörigkeit zu einer Organisation, also dass ich eben Mitarbeiterin bin an der ZHAW, hat eigentlich bedingt, dass ich den Zweck der ZHAW, nämlich Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Beratung zu machen in der anwendungsorientierten Wissenschaft am Standort Winterthur. Das heißt, ich muss diesen Zweck anerkennen. Und ich bin nicht letztlich als Individuum dort angestellt, sondern ich bin als Mitarbeiterin angestellt. Ich habe vielleicht gewisse persönliche Eigenschaften, aber ich bin in dieser Funktion, einen Beitrag für die Erfüllung dieses Zwecks zu leisten, dort angestellt. Oder ich studiere dort in dieser Funktion eben als Studentin oder als Student. Das heißt eben, und das ist wichtig für die Community Communication, in Organisationen inkludiert, das heißt Eingeschlossene oder eben nicht Eingeschlossene, wer gehört nicht in die Organisation, wer gehört nicht zur HTWG Konstanz, die sind eben nicht Individuen, sondern sind Funktionsträger. Und das heißt, wenn jetzt eben Organisationen mit solchen Communities kommunizieren möchten, dann haben sie ein Problem. Weil grundsätzlich kommunizieren sie nur mit solchen Communities, um einen Zweck zu erreichen, nämlich ihren Organisationszweck. Communities aber wollen keine Zwecke erreichen, sondern die stehen für ein Interesse. Und jede Organisation, die Community Communication betreibt, ist deshalb immer auch im Verdacht, dass sie diese Community zu instrumentalisieren versucht. Das sind unterschiedliche Logiken. Das heißt aber auch, dass die klassischen Themen der Organisationskommunikation, Geschäftsergebnis, neue Produkte, personelle Veränderungen, strategische Wechsel, Deutsche Bank beispielsweise, Arbeitsplatz, quasi Abbau, Redimensionierung der Deutschen Bank, solche Themen, die interessieren solche Communities nicht in dem Sinne, wie sie für die Organisationskommunikation traditionell eben wichtig sind. Und ganz wichtig der Punkt, wir haben Rollenträger, wir haben Kommunikationsmitarbeitende, die auf diesen sozialen Netzwerken solche Communities zu pflegen versuchen, das heißt mit Individuen Kontakt haben. Wir haben in dem Post von Vapiano schon gesehen, es ist ein ganz anderer Ton. Oder? Das sind einzelne, man spricht mit einzelnen Menschen, mit Individuen, und die Organisation muss eben versuchen, auch persönlicher und quasi privater zu sprechen, und zugleich aber ist man in dieser institutionellen Rolle. Das sind die Herausforderungen von Organisationen. Communities, und das ist mir auch wichtig, die sind aus Organisationssicht eigentlich wie Medienmittler. Also Organisationen versuchen eben aus dieser Zweckrationalität heraus mit Communities zu kommunizieren, auf diesen sozialen Netzwerken Gruppen zu initiieren oder in bestehenden Gruppen Kommunikationsbeiträge zu leisten, um am Schluss wieder die Rollenträger, die Mitarbeitenden, die Kunden, Politiker, wer auch immer, zu erreichen. Sie haben eigentlich die Funktion wie Massenmedien, nur haben sie keinen gesellschaftlichen Auftrag, wie Massenmedien in unseren demokratischen Gesellschaften das eigentlich haben. Und Organisationen erreichen eben über solche Communities Individuen, die ganz unterschiedlichen Bezugsgruppen angehören. Jetzt möchte ich zwei Typen kurz unterscheiden und mich dann auf einen Typ konzentrieren, nämlich aus Organisationssicht spielt die Nähe der Community zur Organisation eine wichtige Rolle. Es gibt ganz viele Communities, die sind irgendwo in der Kommunikationsarena, die haben an sich nichts mit der Organisation zu tun, in denen wird vielleicht die Organisation thematisiert oder die Organisation meldet sich vielleicht zu bestimmten Themen dort zu Wort, aber eigentlich sind die sehr weit weg, nicht thematisch, aber vom Einfluss her. Das sind die hier in der Kommunikationsarena. Die anderen Communities, und das ist das Spannende, das ist das Abenteuer, auf das sich eben immer mehr Organisationen einlassen, das ist der Versuch, Communities zu initiieren, organisationseigene Communities, das sind diese hier. Die werden von außen als Kommunikation der Organisation wahrgenommen, wie die Webseite. Die Inhalte aber werden nicht mehr nur von der Organisation hergestellt, sondern da äußern sich eben ganz unterschiedliche Community-Mitglieder und wir von außen nehmen das nicht. Wir unterscheiden das eigentlich nicht. Und hier liegt eben letztlich das Abenteuerpotenzial für Organisationen, respektive für die Kommunikatoren, solche Communities zuzulassen, dass nicht alles gesteuert werden kann, dass nicht zensuriert werden soll und zu schauen, dass hoffentlich doch auch im Sinne der Organisation gewisse Themen behandelt werden. Das ist eine Herausforderung. Ich möchte jetzt eben auf diese organisationseigenen Communities eingehen. Es gibt zwei Ansatzpunkte oder zwei Strategien, die beobachtbar sind im Moment, wie Organisationen versuchen, solche eigenen Communities aufzubauen, immer natürlich schon auch vor dem Hintergrund, dass es einen Beitrag zu ihrem Zweck, zu ihrem Organisationszweck leisten soll. Das eine ist, dass sie einen Interaktions-, aber eine Community ist nichts anderes als eine Plattform. Ich stelle einen Raum zur Verfügung als Organisation. Die Technik stelle ich zur Verfügung. Ich kann damit auch bestimmen, was möglich ist und was nicht technisch möglich ist auf dieser Plattform. Ich kann Beiträge darauf stellen. Ich kann aber nicht steuern, wie aktiv die Leute dann auf dieser Plattform sind, in dieser Community, in dieser Gruppe sind und wie sie sich vor allem äußern. Das kann ich eben nicht steuern. Also man versucht einen solchen Interaktionsraum eben aufzubauen, indem man identitätsrelevante Themen nimmt, Themen, die eben die spezifische Verankerung der Organisation in der Umwelt auch zeigen. Ich möchte Ihnen dann zwei Beispiele zeigen. ABB, ein Weltkonzern, und RWE kennen Sie wahrscheinlich besser als ich, das zweitgrößte Energieversorgungsunternehmen Deutschland. Zweite Strategie, zeige ich Ihnen nachher auch zwei Beispiele, dass Organisationen einen Interaktionsraum aufbauen, eine Community aufbaut, die komplementär, ergänzend zur Organisation Leistungen für die Organisation erbringt. Im Bereich Produktinnovation ist das ein Muster, aber auch im Bereich Support. Da werde ich Ihnen das Beispiel UPC Cablecom und Migros kurz präsentieren. Wichtig ist, dass wenn Organisationen einen solchen Interaktionsraum selber zur Verfügung stellen, dann verändern sie damit immer auch ihre Identität. Das heißt, sie geben ein Stück weit die Idee der Steuerbarkeit, der Beeinflussbarkeit dessen, was eben im Namen der Organisation und über die Organisation auf den eigenen organisationseigenen Plattformen kommuniziert wird, geben sie aus der Hand. Und das bedingt, das möchte ich Ihnen an Beispielen zeigen, zum Teil auch innerhalb der Organisationen Veränderungen, Veränderungsprozesse, insbesondere auch wie Organisationen ihre eigenen Mitarbeitenden sehen. Beginnen wir mit dem ABB-Konzern. ABB ist ein weltweit tätiger Technologie- und Automatikkonzern. Ich nehme an, Sie kennen ihn. ABB hat, und das finde ich ziemlich beispielslos, vor einigen Jahren in einer Konzernleitungssitzung beschlossen, dass jeder ABB-Mitarbeiter, jede ABB-Mitarbeiterin, insbesondere die Ingenieure, die viele, die sie haben, weltweit, dass die alle sich mit ihren Communities inhaltlich über Blogs vernetzen sollen. Also per Konzernleitungsbeschluss, da ging es nicht darum, soll man Facebook für die Mitarbeiter sperren, wie andere Organisationen darüber diskutieren in den Konzernleitungen, sondern da hat man gesagt, wir möchten, dass sich ABB-Mitarbeitende in eigenen Blogs an ihre quasi eigene Communities aufbauen, um ihre Themen, in denen sie eben Expertise haben, in der Hoffnung, das seien dann Themen, die natürlich auch für ABB strategisch relevant sind, für die Positionierung, dass die sich da äußern sollen. Auf einer Webseite sind all diese verschiedenen Blogs, die in ganz unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Kontinenten, in unterschiedlichen Sprachen geführt werden, zusammengefasst. Und ich kann dann hier thematisch diese Blogbeiträge anschauen und auch Kommentare, die natürlich auf diese Blogbeiträge kommen. Die Kommunikation des ABB-Konzerns und damit auch quasi die ABB-Identität, könnte man sagen, ist damit extrem polyphon, vielstimmig geworden. Das sind unendlich viele Leute, die im Namen von ABB als Funktionsträger immer klar erkennbar, Mitarbeiter im HR, Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung in Buenos Aires, Ingenieur im Bereich Automation, irgendetwas, immer klar erkennbar, aus welcher Rolle die Person spricht, dass die alle letztlich sich über ihre spezifischen Themen versuchen zu vernetzen mit solchen Communities aufzubauen. Die ABB-Kommunikation ist also vielstimmig geworden, sie ist extrem personalisiert geworden. Ich sehe nur noch Gesichter, nicht mehr nur vielleicht den Pressechef oder die Pressechefin, sondern ich sehe unendlich viele Gesichter und sie ist thematisch unendlich breit geworden. Die Voraussetzung für eine solche Öffnung der Kommunikation hat sehr viel auch mit der Konzernkultur zu tun. Es ist ein Konzern mit extrem flachen Hierarchien. In einer sehr hierarchisch organisierten Organisation kommen Sie nie auf die Idee, allen Mitarbeitern zu sagen, sie sollen sich öffentlich über Blogs, quasi über ihre Spezialthemen, die für das Unternehmen relevant sind, äußern. Das heißt, es braucht ein sehr hohes Vertrauen in die Kommunikationskompetenz der Mitarbeitenden von ABB, diesen 140.000 Mitarbeitenden weltweit. Und es braucht vor allem auch ein Vertrauen in die Loyalität der Mitarbeitenden, weil man weiß nicht, was die da alles posten, vielleicht auch Geschäftsgeheimnisse hier weitergeben. Spannend. Und eigentlich ziemlich einzigartig, dass das so flächendeckend verlangt wird von den Mitarbeitenden. So, jetzt das Beispiel, das Sie wahrscheinlich besser kennen als ich, so als kleine Auflockerung. Die Kampagne Vorweggehen im Herbst 2013 hat RWE.
Diese Kampagne. Sind wir Deutschen eigentlich verrückt geworden? Gibt es kein leichteres Projekt? Wir wollen das erste Land sein, das komplett auf neue Energien setzt. Den Weg zu einer sicheren und bezahlbaren Energiezukunft gehen wir voller Leidenschaft. Dazu suchen wir Menschen, die schon heute energieintelligent nutzen. Oder die, die noch nicht ganz sicher sind. Und das wird bestimmt ein bisschen verrückt. Unser Land geht vorweg. Gehen Sie mit und entdecken Sie die Energiezukunft auf vorweggehen.de.
Die Botschaft dieser Kampagne des Vorweggehens ist erstens mal die Energiewende, die politisch beschlossen ist in Deutschland, übrigens auch in der Schweiz, ein bisschen weniger ambitiös, aber auch beschlossen ist. Diese Energiewende ist ambitiös. Zweite Botschaft, RWE ist Teil dieser Energiewende, dieses ambitiösen Projekts, aber kann es nicht alleine leisten. Sie kann helfen, sie kann beitragen als Unternehmen, aber es braucht letztlich Sie, es braucht alle. Es braucht Leute, die am gleichen Strick ziehen. Sehr schönes Bild. Früher hätte RWE einfach eine solche Kampagne gemacht, hätte das im Fernsehen laufen lassen, wie sie das gemacht haben. So auf der Webseite hätte man das sehen können, crossmedial, wie man das macht. Heute macht RWE mehr daraus. RWE hat eine Community-Plattform geschaffen, nämlich unter www.vorweggehen.de, eine Community, die zwar schon zeigt, dass sie von RWE ist, also im Logo sieht man das schon, es gibt auch immer Links zur Webseite, zur Domain von rwe.com, aber es ist ein eigener Auftritt und auf dieser Community-Plattform, wie ich sie nenne, versucht RWE eben diese vielen Leute, die es braucht in Deutschland, um diese Energiewende eben zu ermöglichen, die zusammenzubringen. Man kann seine Meinung äußern über politische Dinge, man kann Tipps abgeben über Energiesparen, man kann zeigen, was man Tolles macht. Es werden dann so Persönlichkeiten gezeigt, die so autark leben, energieautark leben, ganz speziell, die werden da porträtiert, also diese Vorweggeher. Eigentlich versucht RWE mit dieser Vorweggehen-Plattform eine Community, würde ich sagen, für Pioniere aufzubauen. Und positioniert sich natürlich dabei, schon auch versucht sich da zu positionieren in dieser schwierigen Landschaft. Frage ist dann, wie kommt das bei den Bezugsgruppen an und sind die Leute, die aktiv sind auf dieser Plattform, sind die effektiv Vorweggeher oder nicht? Also ein Versuch, auch eines sehr großen Konzerns, eine organisationseigene Community, um diese Energiewende herum aufzubauen. Letztlich, und das würde ich eben sagen, das ist diese Zweckrationalität von Organisationen, versucht natürlich RWE sich damit auch zu positionieren und damit auch klar Erwartungen zu klären, also im Sinne von, wir machen jetzt diese Energiewende nicht allein. Und dazu hat man viel zu viele Kohlekraftwerke und man hat noch AKWs am Netz und man hat noch ganz viele Probleme, aber es ist ein Versuch, hier auch ein bisschen Verantwortung, würde ich sagen, abzugeben und zu verteilen. So, jetzt der zweite Typus von organisationseigenen Communities, das sind, dass man eben einen Interaktionsraum bildet, in dem Leistungen für die Organisation erbracht werden. Beispiel UPC Cablecom, das ist der größte Kabelnetzbetreiber der Schweiz, 1,4 Millionen Kunden. Interessant ist, dass Cablecom während Jahren das eines der schlechtesten Images überhaupt von Unternehmen in der Schweiz hatte, und zwar vor allem wegen des lausigen Kundendienstes. Also man las wirklich auch in Qualitätszeitungen ab und zu immer wieder von den Problemen Cablecoms, die es eben nicht schaffen, ihren Kundensupport quasi anständig zu bewältigen. Cablecom hat dann darauf reagiert, hat ein internes Change-Programm initiiert, hat die Unternehmenswerte neu definiert, hat die Mitarbeitenden geschult, versucht das Verhalten der Mitarbeitenden zu beeinflussen und die internen Prozesse angepasst, also Hausaufgaben intern gemacht. Und sie haben etwas verzögert später diese Support-Community aufgebaut. Das heißt, Cablecom-Kunden helfen Cablecom-Kunden, wenn sie ein Problem haben. Also ich kann mich jetzt entscheiden, wenn ich Cablecom-Kundin bin, rufe ich die Hotline an, wie früher, die mir eben früher nie helfen konnte, oder gehe ich hier aufs Netz, das ist eine Plattform, ein Interaktionsraum, den Cablecom quasi aufgebaut hat, und stelle meine Frage, schildere mein Problem und hoffe, dass ganz viele Leute mir helfen und ich so ganz schnell zu meiner Problemlösung komme. Also eigentlich sind diese Community-Mitglieder, die da aktiv sind, und das sind sehr viele User, die hier aktiv Tipps verbreiten, sind letztlich, wie ein bisschen verlängerter Arm, eigentlich letztlich eine Art Mitarbeitenden des Kundenservices von Cablecom, ohne aber wirklich für Cablecom zu arbeiten. Die Vorteile einer solchen Plattform, das ist, die Helfer, die verstehen natürlich die Probleme sehr gut, weil die haben ja alle auch dieselben Probleme gehabt und haben sie aber lösen können. Das heißt, die Kundenprobleme, die werden sehr schnell häufig gelöst, wahrscheinlich schneller unter Umständen als bei der besetzten Hotline. Der Cablecom Support gewinnt unendlich viel Wissen über die Probleme der Kunden. Die können das schauen, was da diskutiert wird, gewinnt auch Einsicht in Lösungen, auf die sie vielleicht noch gar nicht gekommen sind. Schnellere Problemlösungen, also ein unendlicher Wissensgewinn für die Organisation, aber eben auch ein Wissensgewinn in Bezug auf die Bedürfnisse, also was eben die Kunden stört, was sie eben monieren, was sie nicht akzeptieren. Die Risiken, die Cablecom eingeht, ist natürlich die Qualität dieses Supports, kann nicht gleich gewährleistet werden wie derjenige der Hotline, das ist das eine. Risiko ist natürlich auch genervte Kunden, die sich da ausbreiten und dann sofort viele Mitklage finden. Und es könnte auch der Eindruck entstehen, Cablecom ist eben nicht fähig, diesen Support, gerade weil die eben früher nicht fähig gewesen sind, diesen Support selber zu bewältigen, jetzt lagern sie den noch an die Kunden aus. Also es hat auch so gewiss, es könnte durchaus auch image-schädigend sein. Solange, und das würde ich jetzt mal so zu behaupten wagen, solange Cablecom den Support selber im Griff hat und eben nicht mehr Schlagzeilen macht mit negativen Kundenservice, solange würde ich sagen, überwiegen wahrscheinlich diese Vorteile. Es braucht aber auch eine gewisse Toleranz, ein gewisses Loslassen oder dieses Steuerungsparadigma, von dem müssen sich Organisationen verabschieden, die das Potenzial nutzen wollen. Dann mein Lieblingsbeispiel, da Sie hier in Grenznähe sind, kennen Sie vielleicht Migros, obwohl ich weiß, dass Sie eher selten Richtung Schweiz einkaufen gehen und die Schweizer eher häufiger bei Ihnen einkaufen gehen. Die Migros ist das größte Detailhandelsunternehmen der Schweiz, ein Traditionsunternehmen in den Krisenjahren 1930, gegründet von Gottlieb Duttweiler mit der Idee, die Güter des täglichen Bedarfs für jeden Mann, jede Frau erschwinglich zu machen, indem der Zwischenhandel ausgeschaltet worden ist. Die Idee der Migros, das ist das M, das Sie vielleicht kennen, die Brücke zwischen Produzent und Konsument, eine direkte Brücke zu bauen, indem Migros eben sehr viele Produkte dann auch selber produziert hat und den teuren Zwischenhandel ausgeschaltet hat. Das ist die Historie, die Geschichte, die aber immer noch in dieser Marke Migros mitklingt. Migros übrigens noch immer genossenschaftlich organisiert, steuert noch immer 1% des Umsatzes, Kulturprozent nennt sich das, für Kultur und Bildung in der Schweiz. Jedes Jahr wird das quasi eingesetzt. Gut, Migros war eines der ersten Unternehmen in der Schweiz, das gewagt hat, einen solchen Interaktionsraum zu bauen, der eben komplementär Leistung erbringt, und das ist Migipedia. Migipedia ist unterdessen zu einer Marke geworden. Migipedia will eine Plattform sein, in der sich Konsumentinnen und Konsumenten untereinander über Migros-Produkte austauschen können, aber natürlich auch mit Migros selber über die Produkte austauschen können. Und sie bietet die Möglichkeit, dass sich Kunden aktiv in die Produktinnovation, quasi an der Produktinnovation beteiligen können. So können beispielsweise auf dieser Migipedia-Plattform eben jeweils Produkte bewertet werden. Es kann mitbestimmt werden, ob das eine oder andere Produkt quasi entwickelt werden soll, ob die eine oder andere Verpackung jetzt genehm ist oder nicht genehm ist. Und es können Produkte getestet und natürlich dann eben auch Kommentare darüber geschrieben werden. Migipedia ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Sie hat nach 4 Jahren Betriebszeit, unterdessen sind es 4,5 Jahre, hat es Migipedia auf 60.000 registrierte Benutzer geschafft. Und sie hat pro Jahr 1 Million Produktbewertungen und Kommentare pro Jahr. Von diesen Kommentaren kann Migros auch wieder sehr viel lernen über ihre Kunden und über ihre Produkte. In diesen ersten vier Jahren sind 50 Produkte von Migros entwickelt worden auf Wunsch oder auch durch quasi Beteiligung dieser 60.000 registrierten Produkte. Also eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Spannend, die Migros ist sehr transparent in der Kommunikation, auch über diese Community. 66% sind weiblich, dieser Community-Mitglieder. Und sie sind so zwischen 25 und 45 Jahre alt. Dieses Migipedia passt insofern zur Identität von Migros, als auch hier wieder eine direkte Brücke von Produzenten Migros zum Konsumenten geschlagen worden ist. Und ich glaube, es ist eben nicht ganz zufällig, dass Migros ein solches Portal als erstes quasi eröffnet und betrieben hat und eben nicht ein anderes Detailhandelsunternehmen, weil es letztlich zum Selbstverständnis von Migros gehört, eben sehr direkt diesen Austausch zu pflegen. Spannend ist, es gab vor einigen Jahren eine migrokritische Plattform, Sorgim nannte sich die, Migros hinter, also rückwärts geschrieben, Sorgim, diese Plattform ist tot. Also das war eine Plattform, da konnte man sich eben über wirklich politische Aktivitäten von Migros, über die Landwirtschaftspolitik und so konnte man sich da äußern, und diese Plattform hat seit 2 Jahren, bewegt sich da gar nichts mehr. Also Migros hat es geschafft, quasi diese externe Plattform über Migros, diese kritische Plattform irgendwie zu verstummen zu bringen. Hier gibt es auch kritische Kommentare, aber jetzt eben auf der eigenen Plattform, sehr viel effizienter für das Überwachen. So, jetzt komme ich endlich zum Schluss. Social Media und Vertrauen. Abenteuer ist ja eigentlich unser Thema. Abenteuer mit Social Media, würde ich sagen, die können dann erfolgreich sein, das ist meine These, und ich hoffe, ich konnte Ihnen da einige Anhaltspunkte geben heute Abend, weshalb ich diese These vertrete. Die können dann erfolgreich sein, wenn die Organisation es schafft, bei diesen Aktivitäten eben als vertrauenswürdig quasi zu erscheinen. Vertrauenswürdig ist eine Organisation gerade in diesem Social-Media-Kontext über die Glaubwürdigkeit und Authentizität. Glaubwürdigkeit heißt, dass das, was die Organisation sagt und das, was sie tut, dass das identisch ist. Das ist ein uraltes Thema in der Kommunikation, eben nicht Dinge zu versprechen, die die Organisation nicht halten kann, sondern nur das zu versprechen, was man effektiv einhält. Die Raupe im Salat, ein Restaurant, das sich eben gerade mit der Frische positioniert, den frisch zubereiteten Speisen, ist eine Raupe im Salat eben vielleicht dann doch nicht ganz so optimal. Und entsprechend ist dann eben diese Glaubwürdigkeit, könnte tangiert sein, wenn jetzt plötzlich überall solche Raupen auftauchen würden in diesen 150 Restaurants, was natürlich nicht der Fall ist. Authentizität, und das ist eigentlich das Neue, Glaubwürdigkeit war schon immer wichtig für Organisationen. Authentizität, das ist so eine neue, etwas Neues. Das ist quasi, dass man eine Organisation oder eben die Personen, die eine Person eben als konsistent über eine bestimmte Zeit wahrnimmt. Das heißt, hier ist die Zeitperspektive wichtig. Social-Media-Aktivitäten, die müssen zur Organisationskommunikation und zur Organisationsidentität passen. Es ist völlig klar, dass eine Schweizer Bank nie eine solche Social-Media-Strategie wählen würde, wie es der ABB-Konzern gemacht hat. Das ist nicht authentisch. Also wenn die das machen würden, würden wir schon von vornherein wissen, dass das nicht zu dieser Organisation passt und dass es auch nicht zum Kommunikationsstil passt und entsprechend eben dann nicht authentisch sein kann. Und entsprechend gehen wir dann da, glauben wir das schon gar nicht erst, was dort steht. Social-Media-Aktivitäten, das ist wirklich eine Herausforderung, müssen zweitens, damit sie eben authentisch sind, für den Dialog mit Personen, mit Menschen geeignet sein. Es geht nicht darum, diesen objektiven, sachlich neutralen Stil zu pflegen, die Deutsche Bank hat sich entschieden und so, sondern es sind einzelne Funktionsträger, die eben im Namen der Organisation als Personen sprechen müssen. Und dann wird die Social-Media-Kommunikation einer Organisation als authentisch wahrgenommen. Das gelingt aber eben nur, und da ist das ABB-Beispiel oder eben auch das Migros-Beispiel, finde ich wieder sehr gut, wenn die Personen, die das eben für die Organisation tun, auf diesen sozialen Netzwerken sich äußern, im Namen der Organisation, wenn die sich sehr stark mit der Organisation identifizieren und die Organisation sehr gut kennen. Weil nur dann sind die Posts, die Tweets, die sie absetzen, wirklich authentisch, weil nur dann passen sie letztlich auch zur Organisation. Ich bin eingestiegen mit den großen Abenteuern, mit Odysseus, Simplicissimus, Robinson Crusoe, Harry Potter, alle kehren irgendwann wieder nach Hause zurück. Sie haben ihre Proben bestanden, sie sind neue Beziehungen eingegangen, und sie haben sich normalerweise, also alle diese Figuren in der Literatur, haben sich entwickelt. Das heißt, sie kommen nicht mehr als die gleichen zurück. Sie haben sich verändert. So geht es auch den Organisationen respektive den Organisationskommunikatorinnen und Kommunikatoren. Sie kehren zurück, das heißt, sie müssen noch immer ihre Aufgabe lösen, ihre Funktion erfüllen, nämlich die Organisation, Akzeptanz zu schaffen für die Organisation in Markt und Gesellschaft. Das ist geblieben. Das ist ihre Aufgabe. Und das heißt, sie müssen das tun, indem sie eben die Organisation klar positionieren, indem sie Vertrauen schaffen. Das bleibt. Und sie können jetzt eben Social Media dafür nutzen, zusätzlich Vertrauen zu bilden, indem sie eben neue Bindungen offerieren, beispielsweise über Wikipedia, beispielsweise mit dieser Community-Plattform der Vorweggeher, wo sie sich äußern können, wenn ihnen die Energiewende ein Anliegen ist. Sie können in eine Gemeinschaft eintreten, die RWE ihnen zur Verfügung steht und können da ein Wir-Gefühl erleben. Sie sind nicht die Einzige, die diese Energiewende schaffen will. Also das heißt, es sind sehr viele Chancen da, es sind aber natürlich eben auch Risiken da. Organisationen, die sich eben auf Social Media einlassen, die verändern sich, wäre meine These. Die werden zwingend vielstimmiger. Es ist nicht mehr nur der Mediensprecher, die Mediensprecherin, die Auskunft gibt, der CEO oder der Aufsichtsratsvorsitzende, der Auskunft gibt. Sondern es sind ganz viele Menschen mit Namen, mit Bildern, die wir da sehen, sie ist sehr viel vielstimmiger geworden, die Organisation. Die Organisation wird persönlicher, sie wird fassbarer, sie wird aber natürlich auch authentischer durch das, dass wir mit Personen zu tun haben und eben nicht mit abstrakten, unpersönlichen Organisationen. Das bedingt aber, dass Organisationen, würde ich als Beraterin Organisationen raten, sehr viel dafür tun, dass Mitarbeitende wissen, vor allem intern wissen, was einer Organisation wichtig ist, welche Werte verpflichtend sind, wie sich die Organisation selber sieht, Möglichkeiten der Identifikation gibt, damit sie nachher auf ihre Weise mit ihren Themen in ihren Communities auftreten können. Und das ist das Abenteuer, das es zu bestehen gibt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Frau Rosenberger, für Ihre Ausführungen zu diesem Abenteuer. Haben Sie womöglich schon Fragen? Ich habe eine Menge. Sie, glaube ich, haben ganz schnell gestrickt und dann waren Sie, glaube ich, der Zweite, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, Sie haben nur die Jacke angezogen. Nun gut, da sehen Sie mal, wie man sich täuschen kann.
Das ist extern.
Und nicht nur die Mitarbeiter, was eingehen, sondern jeder.
Die, also Ihre Frage, wenn ich Sie kurz wiederholen darf, fürs Mikrofon, Ihre Frage ist, bei dem ABB-Auftritt, war das nur für die Mitarbeiter oder ging das auch extern?
Ja. Also es ist so, dass die Mitarbeitenden aufgerufen sind, Blogs zu führen, verschiedene Blogs mit ihren Themen und damit quasi nach außen zu treten. Und damit natürlich Kommentare, Diskussionen entstehen. Also die Idee ist, Communities um die einzelnen Mitarbeitenden quasi zu bilden, die letztlich irgendwo den ABB-Konzern in der Welt verankern sollen, Nähe schaffen sollen zum ABB-Konzern, auch hilft, den ABB-Konzern letztlich zu positionieren.
Sie haben gesagt in Ihrem Vortrag, dass ABB da vertrauen muss oder Vertrauen schenkt der Kommunikationskompetenz der Mitarbeiter. Wie weit reichte das Vertrauen? Also reicht das, die Mitarbeiter ganz ungeschult daran zu lassen? Oder was haben die getan? Also wie bauen Sie das auf?
Genau, Sie haben die Mitarbeitenden geschult. Sie haben natürlich Guidelines, Sie haben Richtlinien aufgestellt und die Schwierigkeit ist vor allem, dass diese oder dass das Schwierige, das ist das Risiko, dass Sie nicht ausschalten können, auch nicht mit Weiterbildung, dass man sehr schnell, also quasi in diesem Rollenkonflikt ist, spreche ich jetzt als Privatperson mit all diesen Menschen in dieser Community oder spreche ich quasi in meiner Rolle als Ingenieur von ABB. Das ist so dieser Rollenkonflikt und es ging einfach darum, die Mitarbeiter überhaupt zu sensibilisieren, dass sie sehr rasch eben in diesem Rollenkonflikt sind und dass es eben, also dass sie sich immer bewusst sein müssen, sie sprechen immer auf diesen Blogs in der Rolle als Mensch, aber als Mitarbeiter von ABB. Und da hat man versucht, die Leute zu sensibilisieren.
Ich stelle mir das nicht einfach vor. Also ich glaube, als jemand, der hin und wieder versucht, mit Sprache einigermaßen präzise umzugehen, 140.000 Mitarbeiter dazu zu bringen, das hinzubekommen und eine Kommunikation so zu gestalten, dass sie funktioniert, ist nicht so ohne. Ja, und das dann auch noch schriftlich. Es ist eine schriftliche Kommunikation, keine mündliche.
Genau, es ist keine mündliche, das heißt, sie hat eine bestimmte Verbindlichkeit, aber es ist eben genau nicht mehr, und ich glaube, das ist die Kunst oder das Abenteuer, die Herausforderung für Organisationen. Man darf eben nicht mehr davon ausgehen, dass es funktioniert, wie Sie jetzt gesagt haben. Es ist eben nicht mehr, und das meine ich damit, es verändert die Organisation und es ist quasi ein Teil der Organisation und trotzdem nicht mehr ein Teil der Organisation, weil es entwickelt ein Eigenleben. Und man muss sich wirklich verabschieden von diesem Paradigma, dass man das eben alles im Sinne der Organisation steuern kann. Also man muss das Wagnis eingehen und sagen, es ist mir wichtiger, dass die Organisation greifbar wird, die Experten sichtbar werden, in ihren Themen sich vernetzen. Und ich hoffe, das spielt irgendwie auf ABB zurück. Man muss natürlich auch wissen, dass ABB ein Technologiekonzern ist. Und entsprechend könnte man auch sagen, dadurch, dass sie natürlich hier auch ein bisschen vorweggehen in der Branche, positionieren sie sich natürlich auch wieder als Technologieführer, könnte man sagen, einfach im Kommunikationsbereich.
Ich wäre sehr neugierig, ob ABB künftig bei seiner Personalakquise anfängt, andere Bedingungen auszuschreiben und ob sozusagen der Ingenieur der Zukunft bei ABB ein paar andere Kompetenzen mitbringen soll für dieses Unternehmen.
Das wäre eigentlich die richtige Konsequenz, wenn wir an das Identitätsmodell denken, dass eben letztlich gerade diese einzelnen Mitarbeitenden eben als sehr zentral schaut und letztlich gerade das Verhalten, auch die Kommunikation gehört dazu, des einzelnen Mitarbeitenden, der bis jetzt gar nicht so sichtbar war in der Kommunikation nach außen, dass das letztlich die Organisation eben so verändern sollte.
Ja. Sie hat meine Frage.
Noch eine Frage zu den letzten beiden Beispielen.
Ja.
Sind die selbst präsent in diesen Dialogen? Greifen die ein und wann greifen die ein?
Ja, also wenn ich es kurz wiederholen darf, Ihre Frage ist bei den letzten beiden Beispielen, Mikros und Cablecom, greift die Organisation in die Kommunikation ein? Ja? Wie sind die präsent?
Es gibt Moderatoren, also bei Wikipedia sowieso, da werden ja dann auch, wird gesagt, das und das gilt es zu bewerten. Was meint ihr dazu? Also es gibt Moderatoren von diesen Organisationen, die in diesen Plattformen präsent sind. Bei Wikipedia sind das ganz viele verschiedene Leute, die sehen wir immer mit Bild und Namen, oder? Das ist so das Wikipedia-Team. Bei Cablecom gibt es auch Moderatoren, die sind weniger als einzelne Menschen quasi präsent. Es ist aber immer eine Gratwanderung und da gibt es auch interne Guidelines, wann man eingreifen soll und wann nicht. Weil, wenn wir ans Nestle-Beispiel denken, eben sehr rasch dann die Idee der Zensur kommt und die widerspricht eigentlich der Idee der Community, oder? Das ist genau dieser Konflikt, für den ich Sie so sensibilisieren wollte. Die Organisation, die will immer ihren Zweck erreichen, die will ihre Produkte verkaufen, die will die richtigen Mitarbeiter haben, die will einen hohen Aktienkurs und die will deshalb die Investoren davon überzeugen, dass sie in die Aktie investieren sollen. Und die Community, die interessiert das nicht, oder? Die Community, die will über dieses Problem diskutieren, über dieses Thema, das ist die Gratwanderung. Und von daher gibt es zwar Guidelines, aber letztlich ist es auch immer in der Kompetenz des Einzelnen zu entscheiden, wo ist das Eingreifen kontraproduktiv und wo ist es doch nötig, um eben zu zeigen, das ist immer noch unsere Plattform. Das ist extrem schwierig. Aber es sind moderierte Plattformen und sie sind eben eigentlich von den Organisationen betrieben.
Ja, offenbar haben wir in der Kommunikation einen Trend vom Abstrakten zum Konkreten. Da wollen Sie jetzt einschreiten, wenn ich mein Schlusswort ansetze. Na gut, ich wiederhole es gleich nochmal. Bitte, Ihre Frage.
Haben Sie eine Vorstellung, was die Menschen, die auf den Blogs sich herumtreiben, wie viel Zeit die aufwenden?
Wie viel Zeit die Leute aufwenden auf den Blogs?
Ja. Also die Mitarbeitenden meinen Sie jetzt oder die... Ja, da gibt es je nach Gruppe, da gibt es Leute, die sind sehr aktiv. Es gibt auch professionelle Blogger, oder? Und es gibt professionelle, es gibt unterdessen auch Agenturen, also es gibt also so Leute, die quasi gezielt also nichts anderes machen, als eben auf diesen Plattformen, auf diesen Blogs präsent sein und versuchen, sich da zu äußern. Es ist auch zu einem Beruf geworden und da gibt es alles. Also ich würde jetzt sagen, bei Wikipedia sind das sicher alles. 66% weiblich, habe ich gesagt, zwischen 25 und 45% Alter. Also ich nehme an, die verbringen nicht allzu viel Zeit damit, aber regelmäßig wahrscheinlich, weil die gar keine Zeit haben, weil sie andere Verpflichtungen im Leben haben, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist sehr unterschiedlich, je nach Community wird es Leute geben, die 90% ihrer freien Zeit damit verbringen. Ja.
Nun gut, bevor ich erneut mein grandioses Schlusswort in den Sand setze, frage ich noch mal schüchtern, möchte jemand noch was fragen? Ah, jetzt kommen die Leute aus den Löchern. Bitte schön.
Ich wollte fragen, Sie haben ja eher Studiengang Kommunikationsdesign. Gibt es da Interesse, was Ähnliches zu machen wie Wikipedia?
Sie fragen jetzt wahrscheinlich eher mich, ne? Weil ich da lehre. Ja. Wie meinen Sie das? Also Sie fragen, ob es Interesse gibt am Studiengang Kommunikationsdesign, so etwas Ähnliches zu machen wie Wikipedia. Meinen Sie jetzt für unseren Studiengang solch eine Plattform aufzubauen, an denen Leute mitwirken können? Oder zielt Ihre Frage, bereiten wir Studenten auf solche Tätigkeiten vor? Ist es Gegenstand unserer Lehre, unserer Forschung, mit solchen Themen uns zu beschäftigen? Was meint Ihre Frage?
Nein, es ist aber mehr das Erste.
Mehr das Erste. Neben Ihnen sitzt die Dame, die in unserem Studiengang vornehmlich sich mit Kommunikation beschäftigt für den Studiengang. Und ich glaube, Frau Schröm könnte Ihnen erzählen, dass wir sehr wilde Aktivitäten haben auf sozialen Netzwerken, insbesondere deshalb, weil natürlich unser Klientel, die Studenten bzw. Studieninteressenten, sich dort rumtreiben. Also wenn wir etwas dafür tun möchten, dass unsere Bewerberlage möglichst stabil bleibt, wenn nicht gar noch besser wird, dann kommen wir insbesondere bei unseren Studiengängen um die Nutzung sozialer Netzwerke nicht herum.
Ich denke jetzt aber auch an diesen Abend, also an Studium Generale.
Ja, da müssen Sie sich dann wieder an die Kommunikation der Hochschule Konstanz wenden, für die ich mich nicht verantwortlich sehe. Ich bin allerdings, und da hätte ich dann eine Frage und nehme den Ball mal auf an Frau Rosenberger, bin gerade in einer Arbeitsgruppe in der Hochschule. Die Hochschule hat einen Prozess angestoßen, die neue Leitung der Hochschule, in der es, sagen wir mal, um so große Worte geht wie Werte, Visionen, wohin wollen wir und so weiter und so fort. Und nun hat man den internen Prozess zwar noch nicht abgeschlossen, aber die ersten Stufen durchlaufen und hat Dinge formuliert. Und jetzt beginnt das Nachdenken darüber, wie kommunizieren wir das A noch weiter ins Haus und B nach außen. Und übermorgen wird sich diese Arbeitsgruppe treffen und ich stehe in der Verlegenheit, den Leuten, die ganz enthusiasmiert dabei waren, die neuen Werte, Visionen zu formulieren, zu sagen, das ist ja nett und vielleicht funktioniert das auch nach innen, was ihr formuliert habt, aber mit diesen Begriffen, mit diesen Formulierungen, die ihr entwickelt habt, nach außen zu treten, das wird schwierig, weil die von der ganzen Tonalität her viel zu sehr geprägt sind, zumindest für den Geschmack des altmodischen Profis in diesen Dingen, von einem relativ privaten Ton der Leute, die an diesem Vorgang so stark beteiligt waren. Ja, also gibt es in diesen Prozessen sozusagen Differenzen bei dem, was man intern an Kommunikation entwickelt und dem, was nach außen gehen kann?
Ja, es gibt sehr große Differenzen und vor allem würde ich sagen, also nicht nur von der Tonalität und der Wortwahl, vor allem auch im zeitlichen Ablauf. Also ich würde, je länger, je mehr, weniger, an die Glaubwürdigkeit war schon immer das A und O für Kommunikation. Und es ist aber eben heute mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser fragmentierten Öffentlichkeit noch ein kostbareres Gut geworden. Und es hat wirklich keinen Sinn, Werte nach außen zu propagieren, wie wir sie dann auch immer nennen, solange sie innen nicht gelebt werden. Also weil das fliegt einem sehr rasch eigentlich um die Ohren, heute eben sehr viel rascher als früher. Da müssen Sie dann nur irgendeinen Dozenten haben, der sich nicht im Sinne dieser Werte, oder die Studierenden denken, der verhält sich nicht im Sinne der Werte und schon wird das da nett verhandelt. Ja, also von daher würde ich sagen, es hat vor allem auch die zeitliche Implikation, zuerst nach innen verankern und erst dann nach außen. Cablecom übrigens hat das wirklich hervorragend gemacht. Die haben diesen Change-Prozess während 2 Jahren wirklich intern gelebt, versucht durchzuziehen und erst dann nach außen getreten damit und dann natürlich auch sehr viel höhere Glaubwürdigkeit erzielt.
Mal schauen, ob ich nun wissend, auf welch dünnem Eis ich mich bewege, diese Nacht ruhig schlafen werde. So, und der Last Call war schon. Jetzt kommt das grandiose Schlusswort. Wenn wir uns in der Kommunikation, also vom Abstrakten zum Konkreten wenden, dann könnten wir natürlich uns fragen, was kommt danach? Was ist der nächste Trend? Diese Frage wird sicherlich irgendwann auch in dieser tollen Vortragsreihe von irgendjemand, vielleicht Frau Rosenberger, beantwortet werden, aber nicht mehr heute Abend, da müssen Sie sich gedulden. Nächste Woche können Sie hier Francesca Vidal hören, die etwas erzählen wird darüber, dass Kulturwissenschaft eigentlich ein sehr detektivisches Abenteuer ist. Vielleicht sind Sie dabei. Ich danke Frau Rosenberger für den tollen Vortrag und wünsche Ihnen viel Freude beim Italiener um die Ecke. Schönen Abend.